Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Mit Ellen Hering und diesem prominenten Ex-Häftling aus der Türkei.
So wie meine Verhaftung nichts mit Recht und Gesetz und Rechtsstaatlichkeit zu tun hatte, hat auch meine Freilassung nichts mit alledem zu tun.
Deniz Yücel spricht hier über die Ungereimtheiten im türkischen Recht, die nicht nur in seinem Fall für internationale Empörung sorgten. Da recherchiert ein Journalist über die zwielichten Kontakte des Schwiegersohns von Erdogan zur Terrormiliz IS. Er findet brisante Hinweise und landet in Untersuchungshaft. Eine Anklageschrift gibt es nicht. Mehr als ein Jahr wartete der Korrespondent der Tageszeitung Die Welt im Gefängnis Silivri darauf, zu erfahren, was ihm eigentlich vorgeworfen wird. Nun ist er freigekommen, aber ist das nun ein erster Schritt zur Entspannung in der Türkei, auch für türkische Journalisten und die vielen anderen mutmaßlich politischen Gefangenen? Diesen Fragen gehen wir heute in der Weltzeit nach. Und umgehört in der Istanbuler Medienszene hat sich für uns Karin Senz.
Alman Die Welt gazetesinin Türkiye temsilcisi Deniz Yücel.
Es war sogar den großen türkischen Fernsehsendern eine Nachricht wert. Deniz Yücel ist frei. Das ist bemerkenswert, denn normalerweise berichten sie nicht über deutsche Gefangene. Der Menschenrechtler Peter Steutner und die Übersetzerin und Journalistin Meşale Tolu waren kaum Thema. Schließlich wurden Zehntausende aus dem eigenen Land seit dem Putschversuch vor anderthalb Jahren verhaftet. Darunter weit über 100 Journalisten. Am Abend von Yücels Freilassung feiern ein paar seiner türkischen Kollegen in einem kleinen Club in Istanbul bei ohrenbetäubender Musik. Als wollten sie ihren Alltag betäuben. Diese Journalistin steht mit einer Freundin vor der Türe. Klar, sagt sie, freut sie sich, dass Deniz Yücel rausgekommen ist, aber
it's very complicated, okay? We are happy and we are not happy.
Es ist kompliziert. Wir sind glücklich. Und wir sind nicht glücklich. Das da drin im Club, das sind Leute, die jeden Tag dafür arbeiten, die Menschen über die Wahrheit zu informieren. Und zwar über soziale Netzwerke. Denn klassische Medien wie Lokalzeitungen gibt es keine mehr. Das kontrolliert alles die Regierung.
So everybody in here is working to that.
Es gibt fast keine dieser unabhängigen Zeitungen mehr. Die Cumhuriyet hat überlebt. Sie ist eine der ältesten Tageszeitungen der Türkei. Aber sie steht massiv unter Druck. Einige Mitarbeiter sitzen im Gefängnis, gegen mehrere laufen Verfahren. Dazu gehört auch der frühere Chefredakteur der Zeitung Can Dündar. Er hatte einen Bericht über Waffenlieferungen des türkischen Geheimdienstes an islamistische Milizen im Syrienkrieg geschrieben. Die türkische Regierung bestreitet das. Dündar wurde angeklagt und verurteilt. Er habe Staatsgeheimnisse veröffentlicht, hieß es zur Begründung. Inzwischen lebt er im Exil in Deutschland. Im Verlagshaus seiner ehemaligen Zeitung gab es immer wieder Razzien. Es steht in Istanbul. Der rote Schriftzug an der Fassade sticht einem nicht sofort ins Auge. Es sieht mehr aus wie auf einer Baustelle. Vor dem Eingang stehen hohe Absperrgitter, könnten Baustellenabsperrungen sein. Aber es steht Police drauf, zu Deutsch Polizei. Dazu bewaffnetes Wachpersonal und gepanzerte Fahrzeuge. Zur Bewachung oder zum Schutz der Cumhuriyet-Mitarbeiter? Aydın Engin wundert sich nicht mehr.
Es ist Alltag geworden. Wenn sie nicht da, manchmal frage ich, wo sind diese Sondereinheiten? Wir haben daran gewöhnt.
Aydın Engin ist nicht nur Redakteur. Der 77-Jährige hat auch mehrere Aufgaben in der Führung der Cumhuriyet übernommen, mangels Personal. Auch Engin war schon im Gefängnis, zuletzt im vergangenen Jahr. Insgesamt kommt er auf gut 6,5 Jahre.
Ich habe in meinem Beruf 3 Militärputsch erlebt. Jedes Mal nach dem Militärputsch war ich im Gefängnis. Wegen nur meine journalistische Arbeit. Deshalb, ich bin nicht daran gewöhnt, aber Schmerzgrenze ist hoch.
Auch am Samstag nach Yücels Freilassung sitzt er am Schreibtisch. Der steht in einer Ecke eines großen Sitzungsraums. Alles ist in die Jahre gekommen. Für neue Möbel und hohe Gehälter ist kein Geld da, sagt er. Neben einer Verhaftung droht auch immer, dass der Verlag geschlossen wird bzw. übernommen wird.
Diese AKP-Leute, besonders der Erdogan, ist sehr klug. Nicht intelligent, klug. Der hat kein Journalisten gekauft, sondern alle Medien gekauft. Unsere Journalistenunion in der Türkei arbeitet über dieses Thema und letztes Jahr hat das veröffentlicht. Da steht, 70% der gedruckten Zeitungen sind Organ geworden und Fernsehkanäle. Mehr als 72%.
In der Türkei nennt man das Pool-Medien, also regierungsnahe Medien. Unter den restlichen 28% sind viele Pinguinsender, sagt Aydın Engin, also Sender, die überhaupt nicht politisch berichten. Den Beinamen Pinguinsender haben sie während der Gezi-Park-Proteste bekommen, erklärt er weiter. Da haben sie nämlich lieber unverfängliche Tierfilme über Pinguine gezeigt, statt Berichte über den Widerstand gegen Präsident Erdogan. Die Cumhuriyet hat sich in diesem Umfeld trotzdem gehalten, regierungsfern. Und dann huscht ein Ausdruck des Triumphs über Aydın Engins sonst so gütig wirkendes Gesicht. Man habe schon versucht, sie zu kaufen.
Wir sind nicht verkauflich, aber das Gefahr ist nicht vorbei. Erdogan oder die AKP-Regierung kann viele Mittel gegen uns, zum Beispiel Zwangsverwalter. Wir riesige Solidarität gekriegt aus Europa, aus fast aller Welt. Aber wenn wir so weitermachen, kann die Regierung versuchen, diese Zwangsverwalter-Formel durchzusetzen.
Er wird nachdenklich in seinem Bürosessel. Was würde aus den vielen mutigen Journalisten in seiner Redaktion werden?
Einige Leute haben zurückgetreten von uns, nachdem unsere Verhaftung. Die andere ist im Bewusstsein, das ist mein Beruf, wir müssen, was wirklich ist, veröffentlichen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn wir im Gefängnis sind, okay, ich bin bereit. Mehrere junge Kollegen von mir wortwörtlich so erzählt, ich bin wirklich stolz.
Nazan Özcan ist eine dieser jungen Kolleginnen. Sie ist für die Seite 1 der Cumhuriyet verantwortlich. Am Tag nach Yücel's Freilassung war der Aufmacher klar. Das Foto, auf dem er seine Frau vor den Mauern des Hochsicherheitsgefängnisses Silivri umarmt. Daneben sind allerdings auch die Fotos der drei türkischen Journalisten abgedruckt, die am selben Tag zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.
It is schizophrenic time for journalism.
Es sind schizophrene Zeiten für Journalismus, sagt die selbstbewusste Cumhuriyet-Redakteurin. Sie brütet über die Seite 1 für den nächsten Tag. Eine Aufgabe mit viel Verantwortung.
Of course it is very hard. Because our editor-in-chief in jail now.
Das ist total schwer, denn unser Chefredakteur ist im Gefängnis. Wäre er da, würde ich ihn fragen, geht das so oder nicht? Aber jetzt kann ich mich nur noch an internationalen Richtlinien orientieren, an internationalen journalistischen Richtlinien.
Murat Sabancu war der Nachfolger von Can Dündar als Chefredakteur bei der Cumhuriyet. Er ist seit Herbst 2016 im Gefängnis. Auch ihm wird Terrorpropaganda vorgeworfen, wie so vielen in diesen Tagen. Einen Nachfolger von Sabancu als Chefredakteur gibt es nicht. Oder besser gesagt, Aydın Engin macht das auch noch irgendwie so mit. Natürlich ist das innerhalb der Zeitung zu spüren. Nazan Özcan sitzt erschöpft an ihrem Schreibtisch.
It's too much. It's too much. That's all. All only thing that I can say is too much.
Es ist einfach zu viel. Es ist zu viel. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Es ist zu viel.
Because we are just journalists.
Denn wir sind nur Journalisten. Wir machen unseren Job. Und wir können die Verfassung nicht durch Schreiben ändern.
Change the constitution with writing.
Ihre braunen Locken fallen ihr ins Gesicht und zwischendurch blitzen ihre Augen kurz durch die große Brille. Dann ahnt man, wie viel Lust auf kritische Berichterstattung trotz allem in dieser kleinen Person steckt. Aber es ist eine Gratwanderung, jeden Tag aufs Neue, die Zeitung vor dem Auszubewahren und nicht selbst ins Gefängnis zu wandern. Und was, wenn doch, wenn sie doch irgendwann abholen?
Oh, I don't want to ask this question.
Ich will mir diese Frage gar nicht stellen, denn wenn ich mich das jeden Tag fragen würde, könnte ich meinen Job nicht machen. Und ich sag mir immer, ich bin nicht so wichtig.
Okay, I'm not that important. In quotations, I'm just an ordinary journalist.
Ich bin nur eine ganz normale Journalistin. Aber klar, das kann mir auch passieren.
It could happen, of course.
Sie will durchhalten, solange es irgendwie geht.
Very exhausting and very upsetting.
Es ist einfach unglaublich anstrengend und bedrückend. Aber im selben Moment fühlt es sich auch gut an, denn du machst was sehr Wichtiges. Und eines Tages werden junge Journalisten vielleicht sagen, die bei Cumhuriyet haben durchgehalten für unsere Rechte.
Cumhuriyet, they resist for our rights.
Sie hat sich dabei ertappt, wie sie sich selbst zensieren wollte, erzählt sie. Aber das hat sie sich verboten. Gleich geht's in die Redaktionskonferenz, dann diskutiert sie mit ihren Kollegen, was ins Blatt kommt und wie weit sie diesmal wieder gehen werden. Ein Stockwerk darüber schreibt Aydın Engin noch an einer Kolumne. Man hat das Gefühl, Selbstzensur war für ihn nie ein Thema.
In unserer Verfassung steht ein Satz, die türkische Republik ist ein Rechtsstaat. Es steht aber nur auf dem Papier.
Es geht um die Entlassung von Deniz Yücel aus der Untersuchungshaft. Engin ärgert sich maßlos über die Umstände, denn er ist sich sicher, da ist ein Deal zwischen Deutschland und der Türkei gelaufen.
Ich kenne mein Land, ich kenne diese Partei, ich kenne diese Regierung. Die sind fähig für Verhandlung, wie ein türkischer Bazar. Was kostet denn 100 Dollar? Ich gebe 10 Dollar. Nee, 80. Okay, 30 und 40 Dollar, wir sind einverstanden. So ist das. Also über die Leopard-Panzer, man hat Verhandlungen.
Er vermutet ein Rüstungsgeschäft. Den türkischen Journalisten, die in dem Club in der Istanbuler Innenstadt feiern, geht es ähnlich.
It's very funny, you know, our Prime Minister.
Das ist ja schon lustig, wenn man sich anschaut, dass unser Ministerpräsident nur einen Tag vor der Freilassung in Deutschland war. Da betont er noch, dass die Türkei ein Rechtsstaat ist. Aber wir haben doch gesehen, dass Deniz eine Geisel war.
Am Nebentisch sitzen zwei Frauen im Zigarettenqualm. Die eine erzählt, der Mann ihrer Freundin war im Gefängnis, ihr eigener ist noch dort. Es ist der Herausgeber der Cumhuriyet, Akin Atalay.
Of course. We are very, very glad, but
natürlich freuen wir uns für Deniz, aber unter unseren Freunden sagen wir auch mal im Spaß, wir hier haben leider keine Frau Merkel.
We don't have Miss Merkel.
Keşke bütün tutuklu gazetecilerin Merkel gibi bir babaannesi olsa.
Ich hoffe, alle Journalisten im Gefängnis haben eine Oma wie Merkel.
Scherzt ein Journalist, der zugehört hat. Er lacht. Deniz Yücel hadert selbst mit den Umständen seiner Freilassung. Das macht er noch am selben Tag in einer Videobotschaft deutlich. Kritisch wie eh und je, als wäre nichts gewesen. Er vergisst aber auch nicht seine türkischen Kollegen.
Es läuft etwas Bitteres zurück. Ich habe meinen Zellnachbarn, mit dem ich die letzten zwei Monate zusammen war, Oğuz Uslay, einen türkischen Journalisten, zurückgelassen, der nur wegen seiner journalistischen Tätigkeit in Haft sitzt. Mein Freund Armin Schück und viele andere Journalistinnen und Journalisten, die nichts anderes getan haben, als ihren Beruf auszuüben.
Die türkischen Journalisten in Freiheit feiern an diesem Abend in dem kleinen Istanbuler Club ohne Deniz Yücel. Er hat das Land verlassen. Das Gerichtsverfahren gegen ihn soll im Juni beginnen. Yücel drohen bis zu 18 Jahre Haft. Seine türkischen Kollegen sammeln an gemeinsamen Abenden Kraft. Die brauchen sie auch am nächsten Morgen wieder für ihre kritischen Berichte und für Forderungen.
We want justice for everyone.
Wir wollen Gerechtigkeit für alle, denn sie sind alle unschuldig. Hey, wir lieben Deniz und wir freuen uns wirklich riesig für ihn.
Cumhuriyet-Journalist Aydın Engin kannte Deniz Yücel schon, als er noch ein Kind war. Ihm imponiert, dass Yücel nicht den Mund hält.
Er ist ein tapferer Journalist. Solche Journalisten brauchen wir. Deshalb will ich Yücel wieder in der Türkei als Korrespondent. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Irgendwann aber wird möglich.
Als er das sagt, ballt er immer wieder die Faust. Sie werden weiterschreiben, sagt er noch, für die Demokratie, für die Menschenrechte und für die Pressefreiheit.
Das war Karin Zenz über verbliebene Journalisten in der Türkei, die kritisch über die Regierung berichten und so ständig mit der Angst arbeiten, ins Gefängnis zu kommen. Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten sitzen dort schon, wie tausende mutmaßlich politische Gefangene genauso. Und die sollte man jetzt nicht vergessen, auch wenn der Weltkorrespondent Deniz Yücel seit 10 Tagen frei ist. Also sprechen wir über sie und über ihr Leben in den türkischen Gefängnissen mit Christian Buttgereit, unserem Türkei-Korrespondent. Hallo, Herr Buttgereit.
Ja, hallo.
Sie leben und arbeiten in Istanbul. Vor den Toren der Stadt liegt Silivri. Dort ist auch das Gefängnis, in dem Deniz Yücel saß. Was wissen Sie über die Haftbedingungen dort?
Also er war ja dort mehr als 290 Tage in Isolationshaft. Das heißt, man hat eben auch so gut wie keinen Kontakt zu Wärtern. Ab Anfang Dezember durfte Yücel ja auch tagsüber in einen kleinen Innenhof und dort einen anderen Gefangenen treffen. Seine Zelle war eine Isolationszelle, gut 4 Meter lang, etwa 3 Meter breit. Also nicht besonders beengt, aber eben auch sehr geschlossen. Darin eben ein Bett, Tisch, 2 Stühle, ein Spind, eine Küchenzeile und ein Bad mit einer Toilette, Dusche und Waschbecken. Diese Gefängnisbauart nennt sich F-Typ und ist eben so entworfen, dass man außer Wänden und einem Stück Himmel, einem kleinen Stück Himmel, nichts sehen kann. Das ist eben in diesem Hochsicherheitsgefängnis so. Es gibt natürlich auch normale Gefängnistrakte, da mit mehreren Zellen und etwa 20 Gefangenen, einer Gemeinschaftsküche, Frauengefängnis mit Kindergarten, ist natürlich in den Frauengefängnissen, die es auch hier in Istanbul und anderen Städten gibt, eben auch gang und gäbe inzwischen, weil viele Frauen tatsächlich dann mit ihren Kindern im Gefängnis sind, wie wir das bei Mesha Le Toulou ja auch erlebt haben. Von den Bedingungen her ist es so, dass es eben, wie gesagt, wenig Kontakt gibt, auch nach außen. Besuch gibt es eigentlich nur von Anwälten, von engsten Angehörigen und das eben auch nur selten. Yücel's Ehefrau durfte zum Beispiel nur einmal in der Woche mit ihm persönlich sprechen für eine Stunde und dann normalerweise getrennt durch eine Glasscheibe.
Sie haben ja jetzt so ein bisschen erzählt über die generellen Zustände in den türkischen Gefängnissen, aber nun heißt es ja, die sind auch total überfüllt, weil plötzlich viel zu viele Gefangene dort untergebracht werden müssen. Wie viele wurden denn nach dem Putschversuch inhaftiert und sind es immer noch?
Also vor dem Putschversuch saßen etwa 190.000 Menschen im Gefängnis. Danach stand November 2017 knapp 230.000 und das, obwohl zwischendurch ungefähr 50.000 andere Gefangene durch eine Lockerung des Strafvollzugsgesetzes vorzeitig freikamen. Diese Überfüllung, die liegt eben unter anderem daran, dass die Untersuchungshaft so lange dauern kann, im Fall von Terrorvorwürfen bis zu 7 Jahre und die Justiz mit den Verfahren im Rückstand ist. Von daher stauen sich dort einfach viele Gefangene und für dieses Jahr schätzt das Justizministerium sogar, dass die Zahl der Gefangenen noch einmal ansteigen wird, um rund 45.000 auf 275.000. Vergleichen wir das mal mit Deutschland, das ja in etwa gleich viele Einwohner hat wie die Türkei. Dort sitzen knapp 65.000 Menschen im Gefängnis, in der Türkei also bald 4-mal so viele.
Sehr Wahnsinn. Und wo kommen die überhaupt unter dann?
Ja, es gibt im Moment 384 Haftanstalten. Zurzeit werden noch einmal etwa halb so viele zusätzlich gebaut. Allein in diesem Jahr sollen 45 neue Gefängnisse eröffnet werden. Das ist ein neues Ausmaß an Neubauten, aber durchaus kein neuer Trend. In den vergangenen 10 Jahren wurden 139 neue Gefängnisse gebaut für etwa 140.000 Häftlinge. Viele davon eben als moderne F-Typen, als Hochsicherheitsgefängnis, aber eben auch als normale Strafvollzugsanstalten. Und natürlich gibt es auch einen offenen Vollzug. Und es gibt eben auch eine Veränderung der Haftbedingungen insofern, dass es dann keine großen Zellentrakte mehr geben soll, sondern nur noch 1 bis 3 Mannzellen. Das macht es einerseits wahrscheinlich etwas angenehmer, wenn man den Raum nicht mit so vielen Menschen teilen muss. Ist auf der anderen Seite auch ein Schritt natürlich zu weiterer Isolation und für den türkischen Staat natürlich auch ein Sicherheitsargument. Aufstände gibt es dann wahrscheinlich in der Zelle nicht mehr, wenn dort nur 1 oder 3 Leute sind.
Genau, aber wie sehen Sie das denn nun? Ist es gut, weil sich eben, wie Sie sagen, die Bedingungen für Inhaftierte auch verbessern? Oder ist es schlecht, weil dadurch wird natürlich jetzt auch jede Menge Platz geschaffen für Kritiker der Regierung?
Wobei ich nicht glaube, dass die Gefahr für Kritiker, verhaftet zu werden, abhängig ist davon, ob es noch eine freie Gefängnispritsche gibt oder nicht. Und wenn man über diese Neubauten redet, dann muss man natürlich auch erwähnen, dass in den vergangenen 10 Jahren mehr alte Gefängnisse geschlossen wurden als neue eröffnet. Dieser Trend ist jetzt auch zu beobachten. Es geht halt dazu, größere und zentralere Haftanstalten zu bauen, dafür kleinere auf dem Land auch mal zu schließen. Das hat eben für den Staat einerseits auch Sicherheitsaspekte. Damit soll die Zahl der Ausbrüche verringert werden. Insgesamt kann man schon sagen, dass sich die Haftbedingungen dadurch tendenziell eher verbessern, was natürlich auch mit der Belegung zu tun hat. Im Moment gibt es eine Überfüllung. Rechnerisch fehlen 22.000 Haftplätze und da kann man von einer wirklichen Verbesserung der Haftbedingungen unterm Strich dann wahrscheinlich auch nicht sprechen.
Inhaftiert sind zum Beispiel auch kurdische Politiker, die im Parlament saßen, wie der Spitzenkandidat der HDP, Selahattin Demirtas. Jetzt sitzen er und rund 12 HDP-Kollegen im Knast, auch Menschenrechtler, Anwälte und andere Menschen, die sich eben kritisch über Erdogan äußern, kann es treffen. Wird das denn in der Öffentlichkeit diskutiert? Gibt es dafür womöglich Zustimmung auch aus weiten Teilen der Bevölkerung?
Das wird immer dann diskutiert, wenn es einen prominenten Fall gibt, wie den HDP-Vorsitzenden oder Ex-Vorsitzenden, muss man inzwischen ja sagen, Selahattin Demirtas, dann ist das natürlich ein Thema. Damals war ja auch die Immunität von vielen Abgeordneten aufgehoben worden. Darüber spricht man natürlich schon. Im Moment ist das so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil die Öffentlichkeit zurzeit eben sehr stark mit dem türkischen Einmarsch in Nordsyrien beschäftigt ist. Im privaten Umfeld ist das natürlich immer mal wieder Thema, was diskutiert kritisiert wird, wenn auch kein neues, muss man sagen. In früheren Zeiten, da war man hier als Islamist mit einem Bein im Gefängnis. Jetzt, wo die Islamisten in der Regierung sitzen, trifft es dann eher linke Kurden und natürlich Anhänger der Gülen-Bewegung. Und das größte Risiko im Moment, aus politischen Gründen festgenommen zu werden, ist aber wohl, wenn man gegen die Afrin-Offensive der türkischen Regierung, des türkischen Militärs, öffentlich auf die Straße geht, das öffentlich kritisiert, dann schlägt die Härte des Gesetzes hier relativ schnell zu und dann stellt sich eben auch nicht die Frage, ist im Kittchen noch ein Zimmer frei, sondern da fragt keiner, da ist man dann relativ schnell drin. Also nach der Verhaftungswelle, nach dem Putschversuch haben wir jetzt keine Verhaftungswelle, aber doch immerhin eine wieder erhöhte Verhaftungsgefahr, wenn man sich hier kritisch äußert.
Das sagt Christian Butkereit, unser Türkei-Korrespondent. Herzlichen Dank nach Istanbul.
Ja, gerne.
Ich bin Ellen Hering und warum die türkische Regierung die Kurden in Syrien zum Feind erklärt hat, das hören Sie in einer früheren Folge der Weltzeit, die Sie im Podcast finden. Schauen Sie gerne mal vorbei.